Diese Folge wird präsentiert von unserem Partner Mieteinander. Mieteinander hilft Vermietern, ihre Mieteinnahmen um 30-40% zu steigern, einvernehmlich, rechtssicher und ohne Konflikte mit den Mietern. Das Geheimnis sind persönliche Gespräche, durchgeführt von echten Profis, die echte Win-Win-Situationen schaffen. Und für alle, die am 16. und 17. Januar 2026 beim Immo-Kongress in Augsburg auch dabei sind, Mieteinander hat dort einen eigenen Messestand im Obergeschoss. Das ist der Stand Nummer 58. Wenn ihr mögt, dann schaut dort vorbei. Dort wird das Team mit euch eine Live-Potenzialanalyse machen und beantwortet alle eure Fragen und zeigt euch, was in eurem Bestand möglich ist. Und jetzt viel Spaß mit der Episode von heute. Vergesellschaftung in Berlin, Achtung, die meinen das ernst. Bereits seit Jahren wird über eine Vergesellschaftung von großen privaten Wohnungsunternehmen in Berlin diskutiert, doch mit der anstehenden Senatswahl Anfang nächsten Jahres gewinnt das Thema wieder an Fahrt. Worum geht es und was wären die Konsequenzen für Berlin, die Mieter und für Deutschland? Das ist unser Thema heute in der 1er Lage und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Michael war zum Thema Vergesellschaftung von Wohnungsunternehmen in einer Expertenanhörung in Berlin. Was ist der Hintergrund bei diesem Thema? Wie ist eine Enteignung überhaupt möglich und was ist genau geplant? Was bedeutet das konkret für die Unternehmen? Wie würde der Kapitalmarkt reagieren? Was bedeutet das für die Mieter? Wird Berlin das wirklich durchziehen? Und was bedeutet das dann wiederum für Kapitalanleger? Sollte man Berlin lieber meiden? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1er Lage. Und nun wünsche ich dir viel Spaß und spannende Insights. Gemeinsam mit Mieteinander, dem Partner für konfliktfreie Mieterhöhungen mit 100% erfolgsbasierter Vergütung, präsentieren wir euch die 1er Lage. Das ist der Immobilienpodcast, um sich wissenschaftlich fundiert, aber unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnung und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1er Lage, der Immobilienpodcast. Und heute werden wir mal wieder politisch. Es war hin und wieder mal kommentiert worden. Wir sind sehr nischig geworden und irgendwie ist so die allgemeine Lage und so ein bisschen abhanden gekommen. Heute wird's politisch. Unser Professor, na, der müssen wir erstmal hinkommen, ne? Also genau. Und da wollen wir nämlich heute mit dem Professor drüber reden, weil er nämlich bei seinen neuen Freunden im Parlament zu Gast war, um dort mit Kompetenz zu glänzen. Und wie das so war, wollen wir von ihm selber wissen. Insofern herzlich willkommen hier, Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo, lieber Hauke, grüß dich.
Also, du bist deinem neuen Hobby nachgegangen. Ich habe das hinter mir. Du fängst damit jetzt erst richtig an, irgendwie Politik zu betreiben und bist da Mitglied in einer Expertenanhörungsrunde. Ich weiß gar nicht ganz genau, was der korrekte Terminus ist. Auf jeden Fall warst du da jetzt zum Thema Vergesellschaftung von Wohnungsunternehmen in Berlin zur Anhörung. Vielleicht gibst du uns mal einen kleinen Überblick. Wer sind sie, deine neuen Freunde? Und was ist es, dein neues Betätigungsthema? Und wie kommt es eigentlich zu dem Thema?
Ja, also tatsächlich heute, es war der Ausschuss für Bauen und Wohnen des Senats in Berlin hat getagt. In diesem Ausschuss ging es um allerlei Sachen, also um Heizkosten und ähnliches ging es. Aber es ging eben auch in einem Punkt um die Vergesellschaftung der Wohnungsbestände in Berlin. Und dazu gab es dann auch eine Expertenanhörung. Ich war da einer von 4 eingeladenen Experten zu dem Thema. Und ich muss gestehen, eigentlich hatte ich das Thema gar nicht mehr so auf dem Schirm, ne? Also so nach dem Motto, naja, das ist endlich versandet, weil das ja irgendwo, ja, also für einen Ökonomen ist das schon harter Tobak, dass man das wirklich so vorhat. Und es gewinnt aber wirklich wieder Relevanz. Das ist mir deutlich geworden, als ich mich dann damit noch ein bisschen näher beschäftigt habe in Vorbereitung auf diese Ausschusssitzung. Und vielleicht um ein bisschen abzuholen, wo kommt das eigentlich alles her? Also in den 2000er Jahren hat ja Berlin, das ist den meisten bekannt, im großen Umfang Wohnungsbestände verkauft. Das sind so etwa, ja, ab Beginn schon ab Mitte der 90er Jahre bis dann irgendwann an Ende 2000er Jahre waren das so 200.000 Wohnungen, die verkauft worden sind. Und die hat man damals verkauft, weil man sagte, naja, Berlin wird die nicht brauchen, wir haben einen ausgeglichenen Wohnungsmarkt, wir müssen so viel in die Bestände investieren und demografisch werden wir ja eher uns schlechter entwickeln. Ja, auch die Diskussion war damals in Berlin und so hat man diese Bestände verkauft an überwiegend angelsächsische Investoren, die gesagt haben, naja, hört mal, Berlin ist die Hauptstadt und es ist doch zu erwarten, dass die sich irgendwann auch wieder erholen. So, und das ist ja auch eingetreten und das ist tatsächlich so ein Schmerz, glaube ich, für viele in Berlin, dass man diese Bestände verkauft hat. Und so hat sich 2018 eine sogenannte Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen gebildet. So, und diese Bürgerinitiative, die hatte von vornherein die Idee, wir holen uns die Bestände zurück, wir vergesellschaften machen diesen Fehler wieder wett. Und dann, wenn wir die vergesellschaftet haben, dann erhöhen wir die Mieten nicht mehr und die Mieten bleiben ganz niedrig und die Mieter haben Mitspracherechte und. So, und dann gab es natürlich eine Diskussion und diese Diskussion hat schon auch in der Politik dazu geführt, dass man dann unter anderem gesagt hat, naja, es wird schwierig, ja, es wird schwierig. Und dann hat man aber zum Beispiel gesagt, naja, wir machen dann den Mietendeckel. Ja, also der Mietendeckel, über den wir auch schon gesprochen haben, der hat auch seinen Ursprung in diesem Druck, der da ausgeübt wurde. So, und der Mietendeckel sollte ja genau das auch erreicht, quasi die Mieten gezwungen abzusenken. Der ist dann aber ja relativ schnell vom Bundesverfassungsgericht einkassiert worden. So, und diese Initiative hat aber weiter Druck gemacht und sie haben dann ja auch das Ganze zu einem Volksentscheid geführt. Und da ist natürlich Kern des Problems, in diesem Volksentscheid am 26. September 2021 haben fast 60% der Berliner dieser Vergesellschaftung zugestimmt. So, und dann hat man gesagt, okay, damals war ein rot-rot-grüner Senat, der hat gesagt, okay, dann müssen wir uns damit jetzt beschäftigen. Und dann haben sie eine Expertenkommission eingesetzt und die auch, naja, relativ einseitig bestückt. Und die haben dann gesagt, naja, das lässt sich auch alles verfassungsgemäß darstellen. Ja, und so, und diese Kommission hat ab 2023 dann ihren Abschlussbericht vorgelegt und unter anderem dann auch gesagt, naja, es ist ja nicht nur so, dass wir die Vergesellschaftung durchführen können, sondern wir können auch deutlich unterhalb des Marktwertes entschädigen. So. Und dann gab es die Forderung nach der rechtlichen Umsetzung. Mittlerweile gibt es dann aber einen neuen Senat. Ja, es gibt CDU und SPD, die jetzt regieren, die wollen das nicht wirklich durchsetzen. Aber sie werden jetzt quasi getrieben. Also diese Ausschusssitzung hat, also der Initiative, aber auch Linke und Grüne machen sehr viel Druck. Es wurde mittlerweile von der Initiative ein Gesetzesvorschlag entwickelt, wie das Ganze umzusetzen ist. Und die treiben jetzt das Thema an. Und wir haben nächstes Jahr Wahl in Berlin und das wird sicherlich ein großes Thema sein. Und insofern ist das jetzt quasi der Beginn nochmal, Druck auszuüben und das sicherlich dann auch in Landeswahlkampf reinzubringen.
Ach ja, es hört sich schon alles ein wenig absurd an, was da als ernsthafte Politik diskutiert wird, kann man ja gar nicht sagen, weil die Frage, die ich natürlich habe, ist, also jetzt nochmal zwischengeschoben, du warst da ja nun in dieser Expertenanhörung. Es war nun ein Unterausschuss. Das heißt, es war nicht das gesamte Plenum, sondern da sitzen dann nur die jeweiligen Mitglieder im Fachausschuss. Aber was ist dein Eindruck? Ist das wirklich ein Mehrheitsthema? Kriegt man dafür ein Gefühl? Ist das wenigstens ein Mehrheitsthema im Parlament? Also Grüne, Linke, wer treibt das Thema noch? Die SPD und die CDU nicht. Die FDP mutmaßlich auch nicht, wobei die, glaube ich, in Berlin keine Rolle spielen. So, und bei den Volksentscheiden, wir haben es ja jetzt auch in Hamburg erlebt, als es um die Klimaneutralität vorgezogen ging, klar haben da Plakate gestanden, aber die Leute waren halt, oder die Wählerinnen und Wähler in Hamburg waren nicht im Wahlkampfmodus. Das heißt, wenn jetzt wirklich mal so ein Volksentscheid mit 61%, hört sich zunächst einmal gewaltig an, in Berlin eine Mehrheit findet, heißt das noch nicht, dass es eine Mehrheit der Berliner ist. Also lass uns mal versuchen, ein Gefühl dafür zu kriegen, ist das wirklich Mehrheitsmeinung in Berlin oder ist das so ein schrilles grün-linken Ding, die da versuchen sozusagen Meinung zu machen und SPD in unfassbarer Wankelmütigkeit und irgendwie die CDU ohne ausreichenden Forecast und Vorausschau ist nicht in der Lage, das zu erfahren, weil sie alle Angst haben, nicht mehr wiedergewählt zu werden.
Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, ne? Inwiefern das mehrheitsfähig in der Berliner Bevölkerung ist. Also ich meine, es waren 59%, die haben dafür gestimmt. Das ist richtig, das sind nicht unbedingt alle, aber ich meine,
sie 59% Beteiligung?
Nein, 59% haben dafür gestimmt. Wie hoch die Beteiligung an dem Volksentscheid ist, weiß ich nicht. Es muss ja mindestens 25% teilnehmen, damit es bindend ist. Also, ja.
Aber dann sind es halt nur noch, weißt du, dann sind es ein bisschen mehr als die Hälfte von 25% und dann ist ja immer so die Frage, ab wann ist sowas nicht mehr legitim. Aber okay, die haben eine Mehrheit gefunden, ist nur die Frage, ist es schrill oder ist es wirklich real?
Also aus unserer Brille ist das schon alles sehr schrill, ne? wie da argumentiert wird. Aber anscheinend verfängt das Thema ja in Berlin. Und ich muss sagen, ich verfolge jetzt die Berliner Lokalpresse nicht so sehr. Aber da wird natürlich schon sehr viel Ärger kundgetan über Vonovia, die vielleicht die Mieten erhöht haben. Oder Adler, die vielleicht saniert haben. Oder wo die Bestände dann schimmelig sind. Oder wo die Heizung ausgefallen ist. Also es gibt schon eine relativ große Unzufriedenheit. Und das habe ich heute auch wieder gemerkt. Ich habe versucht einzuführen damit, naja, guck mal, Berlin hat eine starke wirtschaftliche Entwicklung. In Berlin steigen die Löhne. Und dass dann die Mieten eben auch steigen, ist nicht unwahrscheinlich, sondern im Gegenteil ist das, was wir erwarten. Und dass eben nicht alle davon betroffen sind. Aber in Berlin hält sich diese Erzählung wirklich stark. Keiner kann sich mehr die Mieten leisten. Und ich meine, der Witz ist ja eigentlich, die Bestände, über die wir reden, die haben Netto-Kaltmieten von 8 €. Ja. In Berlin, ja, du hast Neuvertragsmieten von 15, 16 Euro oder vielleicht auch 14, je nachdem, welche Bestände. Aber das sind wirklich noch günstige Bestände. Und du hast über die Mietenregulierung, die Bestandsmietenregulierung ja sowieso eigentlich eine langsame Entwicklung. Das heißt, viele dieser Mieter haben eine Entwicklung, dass eigentlich relativ zu ihrem Einkommen sich die Miete sogar günstiger darstellt. Das will man aber einfach nicht hören, ja. Sondern quasi jede Mieterhöhung ist blanke Spekulation und des Teufels. das ist doch irgendwie die Stimmung da. Und deswegen gibt es leider schon auch sehr viele, die sagen, ach, das ist doch gut, dass wir es denen jetzt mal so richtig zeigen.
Ja? Dass wir es denen.
Vielleicht Berlin speziell. Ich hatte gerade mit einer Kollegin noch die Diskussion, wie wäre das in anderen Städten? Also in Bremen wäre ich auch nicht so sicher, dass die Diskussion ganz anders laufen würde. In Köln, wer weiß, ne? Aber Berlin ist vielleicht auch noch mal ein bisschen spezieller.
Ja, ein bisschen schriller, ne? Also es ist irgendwie, ist alles noch eine. Berlin ist einfach von allem eine Spur zu viel. Aber das ist ein anderes Thema, da wollen wir heute nicht rein. Lass uns mal versuchen, das Thema auf die Logik zu überprüfen. So eine Enteignung, weil das geistert ja überall schon als Hirngespinst, geistert das schon seit langem über die politischen Flure. Auch Sigmar Gabriel hat da irgendwann nochmal was gesprochen von irgendwelchen Hypotheken, die man dann für irgendwelche, ich weiß nicht was, Investitionen in die Grundbücher schreiben müsste und so weiter. Die Frage, die sich ja stellt, ist, was ist eigentlich eine Enteignung ganz genau? Und ist das überhaupt möglich? Und was planen die jetzt? Also planen die an der Realität vorbei oder ist das ein Weg, der machbar ist? Und sag mal, was geht eigentlich überhaupt?
Also diejenigen, die die Vergesellschaftung haben wollen, berufen sich auf Artikel 15 Grundgesetz. Artikel 15 Grundgesetz ist noch nie angewendet worden. Das ist Teil des Themas, ne? Also das heißt, du weißt nicht genau, wie das wirklich juristisch dann ausgeht am Ende. Aber dieser Artikel 15 Grundgesetz sagt, Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Für die Entschädigung gilt Artikel 14 Absatz 3, Satz 3 und 4 entsprechend. Ja, also dass es eine Entschädigung tatsächlich auch geben muss. So, und auf diesen Artikel beruft man sich. Und ja, wie gesagt, das Hochkontroverse ist dann unter welcher Entschädigung. Also normalerweise...
Moment, also es gibt gar keinen Grund, der angeführt sein muss, irgendwie sowas wie ein überragendes öffentliches Interesse oder so, sondern nur, dass es geht?
Ja, also es gibt, ich bin kein Jurist, ja, da bin ich auch nur Laie. Aber die Diskussionen, die ich mitbekommen habe, sind, naja, im Endeffekt, das Grundgesetz ist ja quasi damals in einer Zeit gefallen, wo noch nicht ganz klar war, in welche Richtung entwickelt sich eigentlich Deutschland. Werden wir ein marktwirtschaftliches System, wie wir es geworden sind, oder gehen wir vielleicht den sozialistischen Weg? So, und es gibt manche Juristen, die sagen, naja, dieser Artikel 15, das war eigentlich so die Hintertür, um auch eine sozialistische Entwicklung zu ermöglichen. Quasi wollte man sich in der Weise nicht festlegen. So, und er ist aber nie angewendet worden. Ne? Und die Frage, die sich eben stellt, ist, wenn man ihn denn anwendet und wenn man ihn auch anwenden darf, ich denke, dass es schon auch Kriterien geben muss, überragendes Interesse und so weiter, und dass dann eben die Frage ist, was ist denn die Entschädigung? So normalerweise, wenn du jetzt dein Grundstück verlierst, weil da zum Beispiel Bergbau betrieben werden soll oder weil eine Schiene gelegt werden soll, dann würde man immer sagen, naja, natürlich muss zum Marktwert. Und im Zweifelsfall sogar ein bisschen darüber hinaus, weil derjenige soll sich ja nicht schlechter stellen. So, und hier sagt man jetzt, naja, wir nehmen diese 240.000 Wohnungen, aber wir entschädigen eher auf Basis der Leistbarkeit dessen, was die Stadt machen kann. Also es gibt ein Gutachten, unter anderem von André Holm, kennt der eine oder andere noch, der war kurzzeitig auch mal Staatssekretär für Wohnungsbau in Berlin. Und von der Linksfraktion im Übrigen. Und die haben dann gesagt, naja, die Entschädigung richtet sich nach der dessen, was die Stadt bezahlen kann, ohne stärker zu verschuldet zu sein. Also das heißt, wir kappen die Mieten, ja, oder wir halten die konstant. Und welchen Betrag können wir damit refinanzieren, wenn wir das Ganze über 100 Jahre per Schuldverschreibung finanzieren? Und dann kommen die so je nachdem auf 6 bis 12 Milliarden Euro. Der Rechnungshof selber und das Land Berlin, die haben gerechnet, naja, eigentlich müsste man eher 30 Milliarden bis 36 Milliarden zahlen, Verkehrswert. So, und da sieht man einfach, was hier geplant ist. Also im Endeffekt diskutiert man, ob man so zwischen 40, vielleicht maximal 60% entschädigt.
Okay, das entzieht sich einfach jeglicher Logik, weil eigentlich kann das ja nicht angehen. Man kann ja nicht einfach beigehen in einem Rechtsstaat und sagen, im Übrigen hätte ich gerne und ich entschädige dich auch nicht richtig, weil ich zeig's dir mal, aber ich nehme das jetzt so hin. Lass uns das durchdeklinieren. Also die machen das jetzt wirklich, warum auch immer, finden sie das richtig und sie kommen damit auch juristisch durch. Was bedeutet das für die Unternehmen? Das ist ja ein sofortiger Wertverlust von, je nachdem, was da unterentschädigt wird, plus zukünftig kein Cashflow mehr.
Also es ist sehr interessant, wie das auch verargumentiert wird. Ne? Da wird gesagt, ja, diese Wertsteigerung, die da erzielt haben, das ist ja leistungslos. Die haben ja einfach die Immobilien gekauft und dann profitieren sie von dem spekulativ getragenen Markt und das sind leistungslose Gewinne und das können wir dann abschöpfen.
Das ist leistungslose Gewinne ist auch so ein schön. Das ist ja natürlich bar jeglicher Fachkenntnis, was Inflation und Wertsteigerung angeht. Ist ja plus minus null. Deswegen gibt es ja diese Möglichkeiten, Dinge zu deflationieren. Das ist ja nicht leistungslose, einfach nur der Verfall des Wertes, dass dieser Wertsteigerung, also manchmal auch darüber hinaus, aber das ist ja nicht so sehr, dass man sagt, also 60% weniger ist okay.
Naja, und der Vertreter der Initiative sagte dann auch, naja, die müssen halt damit rechnen, dass der Staat da auch eingreifen kann. Das hätten sie ja mit einpreisen müssen. Das ist ja normales Risiko. Also,
ja, okay, alles klar.
Klar. Aber ich meine, es ist wirklich krass, ne? Also das Unternehmen, das ja am stärksten betroffen wäre Vonovia, ne? Vonovia, die haben ja Deutsche Wohnen gekauft und die haben eben großen Bestand in Berlin. Und es ist ja ganz interessant, ne? Vonovia hat ja noch 2024 Wohnungen verkauft an die HOVOG, eine landeseigene Wohnungsgesellschaft in Berlin. Damals zum Preis von 700 Millionen Euro, 4.500 Wohneinheiten für 700 Millionen Euro. Und das entsprach fast genau dem Bilanzwert. Ne? Deswegen kannst du davon ausgehen, der Bilanzwert hat schon was mit der Realität zu tun. So, und der Bilanzwert der Berliner Bestände, das kann die Berliner Region sein, da kann auch ein bisschen Brandenburg drin sein, aber das wären alleine so 22,7 Milliarden Euro, die Vonovia da in den Bilanzen hat an Wohnungen in Berlin. So, und jetzt nehmen wir mal an, die würden wirklich nur maximal 12,5 Milliarden Euro geben. Das wäre dann für die Vonovia bezogen auf diese Bestände 7,2 Milliarden. So, und wenn man jetzt sich nochmal klar macht, Die haben alleine für diese Bestände etwa rechnerisch 10,3 Milliarden Euro Schulden, ja, 45,5% Fremdkapitalquote. Das heißt, die müssten 3 Milliarden Euro noch zuschießen, damit sie überhaupt die Kredite ablösen können. So, und wenn
normales Risiko. Klar, das ist ja
normales Risiko. Interessant.
Das haben die Banken bestimmt auch so gesehen, deswegen haben sie die Kredite gegeben.
Ja, ja, genau. Da wurde dann auch gesagt, naja, das ist ja das Risiko der Banken. Die hätten ja mal höhere Zinsen nehmen können.
Ja, richtig.
Ja. Aber interessant wird's ja richtig. Nehmen wir mal an, die ziehen das durch. Und ich meine, wir haben da viele Unternehmen, die auch von Angelsachsen getragen werden. Aber jetzt alleine jetzt bei Vonovia, größter Einzelinvestor ist der Staatsfonds Norwegen und der Staatsfonds aus Katar. Dann haben wir noch große Investoren aus den USA. Und viele andere. Das heißt, das trifft nicht nur deutsche Bürger, ja, oder deutsche Pensionsfonds, sondern es geht ins Ausland. Und ich bin mal gespannt, wie die Reaktionen sind, wenn man auf einmal dem norwegischen Staatsfonds dann sagt, wir nehmen euch jetzt mal hier Geld weg.
Ja, es sind ja auch so Großkapitalisten.
Aus Katar, ne? Ja, gut, aber das wird doch internationale Vergeltungsmaßnahmen auslösen. Ja, die werden im Zweifelsfall sagen, naja, dann kriegt ihr erstmal kein Gas oder ihr kriegt kein Öl oder was auch immer. Und ich meine, die Amerikaner sind ja sowieso dabei zu suchen, wo können sie denn die Europäer abstrafen? Also man wird da wahrscheinlich mit Zöllen oder Ähnlichem drohen. Also einfach von der Dimension her, das wird ja nicht in den Berliner Stadtgrenzen bleiben. Ne? Das wird also internationale Verwerfungen auch hervorrufen.
Ist das also so ein bisschen sozialistische Großmannssucht von denjenigen, die da diese Initiative geschmiedet haben? Kann man vielleicht ja sagen, dass sie irgendwie einfach mal einen derben Impact haben wollten? Und deswegen suchen sie sich so ein Target. Das ist hinreichend anonym. Und irgendwie gibt es so richtig Wellen. Und dann haben sie das im kleinen Berlin ausgebrütet und sind jetzt die großen Helden der sozialistischen Vormarschbewegung in Europa. Egal, wollen wir, ach komm, das ist, was, also du hast es schon ein bisschen angedeutet, wie würde der Kapitalmarkt reagieren? Ich stelle mir vor, dass wenn in einem Rechtsstaat wie Deutschland, jedenfalls haben wir noch die den Anschein eines Rechtsstaates in diesem Land, wo man ex post dann einfach Dinge ändert und auch nur mäßig entschädigt und so. Wie würde ein Kapitalmarkt reagieren? Wären wir das nächste UK, wo dann einfach sämtliche großen Vermögen einfach abwandern und sagen, na gut, dann tschüss?
Naja, ich glaube, was man sich überhaupt nicht klar macht, es gibt einerseits diese Wirkung in der Immobilienwirtschaft, ja, dass viele natürlich sagen werden, in Berlin investiere ich nicht mehr, gerade nicht großvolumig, das ist viel zu riskant. Aber das geht ja auch darüber hinaus. Also das eine ist, dass sicherlich auch viele Branchen überlegen werden, naja, wer ist denn als nächstes dran? Ne? Das lässt ja, Artikel 15 lässt ja was offen, ne? Produktionsmittel, was sind Produktionsmittel? Naturschätze. Ne? Also es gibt ja schon unter den Linken einige, die sagen, naja, die Energiewirtschaft müssen wir auch verstaatlichen. Ja. Wir müssen die Flugzeugindustrie verstaatlichen.
Ja.
Also da gibt's sicherlich dann noch mehr Fantasien, wenn da einmal das Tabu gebrochen ist, und dann werden sicherlich viele Unternehmen sagen, tschüss Berlin, ne? Wir gehen lieber woanders hin. Ne? Vielleicht nach Hamburg, vielleicht nach Leipzig, vielleicht nach München, wo auch immer. So, und das andere ist aber der Kapitalmarkt. Ne? Also alleine die Idee, ich will ja Schulden aufnehmen, also ich nehme Schuldverschreibung auf, damit ich das Ganze refinanziere. So. Wer ist denn bereit, dem Land Berlin Geld zu leihen, wenn man derartig mit Assets umgeht, mit Eigentum umgeht? So, und ich glaube, was sofort passieren wird, ist, dass die Risikoprämien nach oben gehen. Und die Bonitätseinstufung von Berlin einfach, weil es nicht mehr so verlässlich ist, nicht mehr so vertrauenswürdig ist, nach unten geht. So, und es gibt ja auch historische Beispiele. Du hast UK angesprochen. Ich habe mal geguckt, also in UK wollte man in den 70er Jahren einige Unternehmen verstaatlichen. Das hat sofort dazu geführt, dass die Briten ihre Schuldverschreibungen nicht mehr losgeworden sind, mussten enorm hohe Risikoprämien zahlen. Ähnlich war es in Frankreich. Mitterrand damals wollte Anfang der 80er Jahre Banken verstaatlichen. Das hat auch sofort dazu geführt, dass die Risikoprämien hochgegangen sind. Und das kann in Richtung 1-2 Prozentpunkte gehen. Ne? Und wenn man sich klar macht, Berlin ist hoch verschuldet, dann wird das natürlich für alle Finanzprojekte oder für alle zu finanzierenden Projekte schwierig werden, die zu stemmen. Und spannend ist natürlich auch, was passiert dann in Deutschland. Ne? Man könnte jetzt sagen, okay, es gibt eine Einstandspflicht, der Bund muss im Zweifelsfall refinanzieren. Aber ob die Bayern das mitmachen oder ob die dann sagen, na jetzt ist endlich mal Schluss mit dem Finanzausgleich. Also ich glaube, das wird tatsächlich große, große Diskussionen auslösen, auch innerhalb Deutschlands, wie man damit umgeht. Und am Ende wird Berlin deutlich, deutlich mehr zahlen müssen für seine Schulden.
Was man dann ja auch einpreisen müsste. Ist ja ein normales Risiko, oder? Aber sag, am Ende soll das natürlich, und deswegen macht man diese ganzen Verrenkungen natürlich, es soll natürlich dem Mieter zugutekommen. Ne? Ich meine, man kann ja jetzt als Campaigner nicht hingehen und sagen, ich denke mir was aus. Ich muss ja irgendwie auch den Nutznießer deutlich öffentlich skizzieren, und das ist dann in diesem Fall der Mieter. Und der lebt jetzt aber natürlich in diesen verstaatlichten, also wenn Sie das jetzt mal durchdeklinieren, Sie haben das durchgezogen, warum auch immer. Und jetzt lebt also der Mieter endlich wieder in staatlicher Regie, im Eigentum vom Staate, dann ist doch Mieter Schlaraffenland, oder? Was bedeutet das eigentlich für so einen Mieter? Das muss doch einfach toll sein, beim Staat zu mieten.
Ja, es ist ja eine Anstalt öffentlichen Rechts, ne? Mit Mieterbeirat und ähnlichem. Also quasi Selbstverwaltung auch. Ne?
Megamäßig, das wird ja immer besser.
Also, was total spannend ist, in diesen Kalkulationen, was man denn zahlen könnte, setzt man für die Modernisierung 6 Euro den Quadratmeter und Jahr an. So, und das ist das, und wenn man das mal vergleicht mit dem, was Vonovia und Viva West und LEG investieren, die investieren etwa das 5- bis 6-fache, nämlich mehr als 30 Euro den Quadratmeter, teilweise 40 Euro. Und das müssen die auch, weil wir haben ja Klimaschutzziele, die müssen erfüllt werden. Und natürlich will man auch mal das eine oder andere modernisieren. So, und das ist hier gar nicht mehr vorgesehen. Also das ist schon äußerst spannend. Es gab dann die interessante Diskussion, dass die Initiative gesagt hat, naja, aber die ganzen Wohnungsgesellschaften, die haben doch so schlechte gemanagte Bestände und darüber beschweren wir uns doch. Und habe ich gesagt, naja, aber wie soll das denn funktionieren, wenn die doch schon zu wenig machen aus eurer Sicht und ihr macht nur ein Fünftel, wie soll es denn dann besser werden für die Mieter? Also das ist tatsächlich dann äußerst schwierig. Was auch schwierig ist, wir haben bei der Vonovia und Deutschen Wohnen, als die zusammengegangen sind, klar sagt man dann immer, es gibt viele Synergien und bla bla bla, aber in den Bilanzen stehen auch 310 Millionen Euro Restrukturierungskosten, weil du natürlich die Systeme zusammenführen musst, du musst Entschädigungen zahlen, also Abfindungen zahlen etc. So, und die wollen jetzt 10 bis 12 Gesellschaften zusammenfassen in eine völlig neue Rechtsform. Die werden ohne Ende Abfindungen zahlen müssen, die müssen gucken, wie sie das einheitlich managen. Also das wird ja Jahre dauern, auch das ist wahnsinnig teuer. Aber vor allen Dingen muss man sich ja klar machen, das ganze Thema wird ja über Jahre Rechtsunsicherheiten hervorrufen. Also was passiert? Also nehmen wir mal an, im nächsten Jahr machen die wirklich das Gesetz und sagen, wir setzen es um. Ja, dann ist deren Ziel, naja, die Vonovia und andere sollen das erstmal 18 Monate fortführen und dann wird das in die Anstalt öffentlichen Rechts überführt. Aber es wird ja sofort Rechtsstreitigkeiten geben. Das heißt, es wird sofort eine Klage in Karlsruhe geben beim Verfassungsgericht. Das wird geprüft werden. Und wahrscheinlich wird das relativ lange dauern. Du hast über Jahre diese Unsicherheiten. So, und es kann sein, dass dann nach 4 Jahren rauskommt, das war gar nicht rechtmäßig. Dann muss das alles rückabgewickelt werden. Oder es kommt raus, ihr hättet aber das Doppelte zahlen müssen oder das Dreifache zahlen müssen. Das sind ja letztlich über Jahre Rechtsunsicherheiten, die da entstehen. Und Rechtsunsicherheiten bedeutet ja einfach, da passiert gar nichts mit den Beständen. Und das nutzt keinem Mieter. Ne? Und im Ende natürlich, wenn du dann, und ich glaube schon, es wird dann irgendwo scheitern, sie müssen zumindest wahrscheinlich den Marktwert entschädigen, wird das für das Land Berlin auch vorher schon über die höheren Zinsen und die verlorenen Einnahmen bei der Gewerbesteuer, wird das wirklich ein Riesendesaster. Und natürlich auch für die Mieter. Und ich meine, für die Mieter, gibt ja für Mieter eigentlich nichts Schlimmeres, als dass du einen Eigentümer hast, der total unterfinanziert ist und überhaupt kein Geld hat. Und das genau wird passieren.
Aber die Frage, die sich stellt, ist, ich meine, was haben wir denn ungefähr für eine Rendite bei den Großen, also Vonovia und Co.? Ich meine, die machen das ja auch nicht aus Menschenliebe, da brauchen wir uns nichts vorrechnen irgendwie. Wir verdienen damit Geld und das ist auch völlig legitim, weil das motiviert sie ja, das Richtige zu tun, jedenfalls aus unserer Sicht. Aber was machen die denn so für eine durchschnittliche Rendite, Pi mal Daumen? Hast du eine Größenordnung? Reden wir über 5%, 6, 7, 8, 10?
Sowas in der Art, ne? Klar, also in der Zeit, als wir niedrige Zinsen hatten, da haben die natürlich auch gutes Geld verdient. Wir haben gesehen, als die Zinsen hochgegangen sind, war es deutlich schwieriger. Ja, und jetzt ist es so eine normale, ja, letztlich so 4-5% Rendite. Ich muss jetzt nochmal nachschauen tatsächlich. Aber das ist keine abnormale Rendite, die da erzielt wird.
Das ist nämlich aber der entscheidende Punkt, weil das bedeutet ja auch, wenn Sie nicht wahnsinnig verschwenderisch unterwegs sind und irgendwie einen viel zu großen Overhead haben und wahnsinnig ineffizient und so weiter, dass Sie eigentlich einen ganz okayen Job machen und den noch nicht mal so betreiben, dass Sie Gott weiß, was da aus den Beständen raus squeezen. Die investieren und so weiter und so weiter, die verdienen Geld, aber das Versprechen ist jetzt, wenn die staatliche Gesellschaftsform erstmal gewählt ist mit Selbstverwaltung, mit all den Effizienzen, diese Demokratie so mit sich bringt, das kennen wir ja schon, dann werden die ganzen Renditen, die da im Moment von den bösen Kapitalisten abgeflossen, also zum Abfließen gebracht werden, das werden wir alles den Mietern zur Verfügung stellen und dann wird es so viel besser. Das heißt, selbst wenn wir mal davon ausgehen, dass sie es genauso gut können wie die Jungs und Mädels, die es jetzt machen, dann können die halt die Rendite verbessern, ne? Mehr nicht. Also das heißt, es könnte unter Optimalbedingungen könnte es um die Rendite besser werden, oder ist das zu kurz gesprungen?
Ja, ist ein interessanter Gedanke. Ich meine, wenn man das mal weiterspinnt, ne? Also in Vonovia, das weiß ich, die versuchen hauptsächlich die Rendite dadurch zu optimieren, dass sie eben ihre Kosten versuchen in den Griff zu bekommen, ne? Mhm. Also effizientere Bewirtschaftung. So, und das gelingt der Privatwirtschaft in der Regel ja besser als dem Staat. Ne? Ja. So, aber auch eine Vonovia, ich meine, klar, die versuchen natürlich schon, die Mieten zu erhöhen, aber das ist ja nicht ohne Grund, sondern da stehen ja oftmals eben auch höhere Löhne zum Beispiel dahinter, ja, höhere Instandsetzungskosten, höhere Modernisierungskosten, all das, also wir haben da ja eine dynamische Entwicklung. Ja, also wir wissen ja auch, dass die Bewirtschaftungskosten ja durchaus auch steigen. So, und wenn du dann gar keine Mietsteigerung mehr zulassen willst oder da drunter bleibst, dann machst du ja automatisch Verlust. Also richtig viele, viele Chancen. Ich bin auch mal, also ich meine, das ist ja eine Managementaufgabe, die ja kaum zu bewältigen ist. Ja, also diese Gesellschaften zusammenzuführen und daraus dann ein Management zu gestalten, wo dir die Kosten so runterfährst, dass du es dann wirklich auch refinanzieren kannst. Es
ist können die, kein Problem.
Natürlich.
Ist überhaupt kein Thema. Jetzt ist dann die Frage, wird Berlin das wirklich durchziehen? Kommt das? Was meinst du?
Also das ist ja ein großes Thema in der Stadt. Und wir haben im nächsten Jahr, am 20.09. ist neue Wahl. So, und dann kommt es halt drauf an. Wird die Linke die stärkste Kraft, was durchaus sein könnte? Und regieren die dann mit Grünen und SPD? Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie es durchziehen wollen. Ist die CDU deutlich stärker, ja, oder die AfD, dann wird es nicht so weit sein. Also das ist tatsächlich, es ist auch unglaublich spannend, die Ausführungen von der SPD, die waren da heute sehr nebulös. Aber auch da gibt es ja durchaus Leute, die sagen, naja, wir müssen ja wegkommen von der profitorientierten Wohnungswirtschaft. Und eigentlich sollte der ganze Sektor doch irgendwie gemeinnützig sein, so ähnlich wie Sparkassen funktionieren. Also eher im Gemeinwohl agieren und keine Gewinne mehr und so. Also da gibt es einfach sehr starke Kräfte, die das wollen. Und mal gucken, wie das im Wahlkampf verfängt. Aber das kann. Ich lege meine Hand nicht dafür ins Feuer, dass das nicht kommt.
Okay, das heißt irgendwie, wenn ich jetzt so als Kapitalanleger auf die Stadt schaue, dann mache ich lieber einen Bogen um Berlin, oder?
Boah, das ist eine total schwere, schwere Frage. Vor allen Dingen, wenn wir dann noch die nächste Folge mit berücksichtigen, wo es um die sogenannten Superstar-Cities geht. Da gehen wir auch nochmal auf die Frage ein. Aber jetzt so vor dem Hintergrund, man muss einfach sehen, wohnungspolitisch ist Berlin total heißes Pflaster. Und da kann eben Dinge passieren, die wirklich verrückt sind. Andererseits ist aber Berlin eben auch total attraktiv. Und ich habe das ja schon öfters gesagt. Ich glaube, dass Berlin langfristig München auch überholen kann. Und vielleicht ist es einfach auch eine Frage kurzfristiger versus langfristiger Perspektive. Also kurzfristig, wenn du jetzt ein Ausstiegsszenario hast, du willst vielleicht jetzt nur investieren und in 3 Jahren wieder aussteigen, würde ich sagen, ist ganz schön riskant. Ne? Wenn man jetzt aber mal langfristig denkt, so in 20, 30 Jahren, denke ich schon irgendwo, sollte Berlin auch auf normale Füße gestellt werden. Also daher würde ich es vielleicht etwas ab. Ja, also letztlich ist es die Frage, welche Perspektive hat man? Ich glaube nach wie vor, dass Berlin äußerst attraktiv ist. Eine aufstrebende Metropole in Europa. Aber diese Diskussion macht nochmal deutlicher, man sollte da wirklich langfristig dran gehen.
Und ein bisschen Spaß an schrillem politischen Ton haben. Vielleicht auch das. Vielleicht braucht man sogar auch eine
Unempfindlichkeit. Vielleicht auch ein dickes Fell, ne?
Ja, genau. kreischt ihr nur, ist okay. Aber wie gesagt, so ein Enteignungsszenario finde ich schon noch krass. Na gut, wir bleiben dran. Ich danke dir da draußen fürs Interesse. Ich danke dir, Michael, dafür, dass du in dieser Expertenkonvention versuchst, irgendwie die Fahne der Vernunftbegabten hochzuhalten. Und in diesem Sinne, wenn ich irgendeine Frage nicht gestellt habe, die du aber gerne beantwortet haben möchtest, findest du unten in den Shownotes eine E-Mail-Adresse. Schreib uns bitte gerne. Und ansonsten sehen wir uns, hören wir uns das nächste Mal nächste Woche Donnerstag. Freue mich auf euch. Tschüss Michael, tschüss du da draußen. Bis dann, alles Gute.
Tschüss zusammen.
Du möchtest wissen, welches Potenzial Mieteinander bei deiner Immobilie heben kann? Dann fülle die Potenzialanalyse aus und schau dir bei Gelegenheit auch gleich das Beispiel Mehrfamilienhaus an, das Mieteinander in Norddeutschland so optimiert hat, dass am Ende 300.000 Euro Wertsteigerung zu Buche standen. Alle Infos findest du unten in den Shownotes und natürlich unter mieteinander-wohnen.de/1alarm.